Schönen guten Morgen. Der Herr segne euch. Ja, ich habe mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was bei uns so in der Gemeinde los war in den letzten Jahren. Drüber nachgedacht. Und habe gedacht, vielleicht wäre es mal gut, so ein bisschen Bestandsaufnahmen zu machen und zu sehen, was daraus werden kann. Und ich kam dann an ein altes Lied aus den 60er Jahren, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Sind wir so ein Schiff? Der Text dieses Kirchenliedes aus den 60er Jahren ist vielleicht nicht so das, was wir regelmäßig singen würden, aber nach der Predigt werden wir es tun. Bei genauerem Hinsehen und Hinhören, denke ich, merken wir, dass es schon zutrifft, was Kirche und Gemeinde angeht und deckt so die meisten Facetten einer Gemeinde ab. Wie gesagt, wir werden es nach der Predigt singen, aber zu dem Thema bin ich über Römer 12 gekommen, das gelesen und dachte dann, ja, das sind wir. Das sind wir, Gemeinde. Und Gemeinde soll attraktiv sein. Und ich freue mich, in den Gebeten ist schon viel gesagt worden eigentlich. Ich hörte vielfach aber raus, dass es sich auch um die Außenwelt handelt. Ja, jetzt wollen wir mal in die Innenwelt gehen. Auch mit den Gebeten, dass wir sie selbst erhören. Römer 12, die Verse 1 bis 18. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln, aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns doch auch gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt, der soll es in Einfalt tun, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennt im Geist dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden. Weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu dem Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Im Römerbrief zeigt Paulus in den Kapiteln 1 bis 11 auf, was wir durch Christus bekommen haben. Den Juden gegenüber, der Gemeinde in Rom, die eine war, die er nicht selbst gegründet hat, die anderen hat er selbst gegründet. Und er befiehlt es den Glaubenden an, sei dir dessen bewusst, was du da bekommen hast. Und jetzt geht es ab Kapitel 12 in die praktische Umsetzung dessen, was man da bekommen hat. Um diese Umsetzung der Erlösung und Hingabe Christi in unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde. Dazu eine Bestandsaufnahme als erstes. Es bleibt festzustellen, in den letzten anderthalb Jahren sind wir als Gemeinde zahlenmäßig gewachsen, nachdem wir kurz vor dem Ausstanden. Quo vadis Bibelgemeinde, fragten wir. Innerhalb relativ kurzer Zeit haben wir uns vergrößert. Junge Menschen, junge Familien, ältere Herrschaften und Singles. Das war aber jetzt nur der Zuwachs, da war doch auch noch die althergebrachte Belegschaft. Wie bekommt man das jetzt zusammen? Da kam ja das Bild vom Schiff. Sind die Tampen und Taue noch an den Poldern befestigt, wie das Lied es sagt? Haben wir schon abgelegt? Werden aus den Passagieren Mannschaftsmitglieder, damit wir eine Doulos oder Logos Hope werden? Wir haben alle unsere Prägungen im persönlichen Leben, aus unserem Vorleben, aus unserer Vergangenheit, aus unserem Elternhaus. Dazu kommt dann noch die gemeindliche Prägung mit all den unterschiedlichen Schriftverständnissen in manchen Bereichen, den verschiedenen Auffassungen von Liedgut, Gebet, Liturgie im Gottesdienst. Am schlimmsten aber sind die negativen Erfahrungen, wie zum Beispiel nicht angenommen werden, Verletzungen, missverstanden werden. Da gibt es bestimmt so einiges, was du selbst auch noch dazu beitragen kannst. Deshalb achten wir doch mal auf das, was uns Paulus hier schreibt. Ich wiederhole im Römerbrief Kapitel 1 bis 11, zeigt Paulus auf, das habt ihr alles bekommen, ihr habt alles in Christus. Freut euch daran. Aber jetzt lebt es auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Bewusstmachung, wir sind dran. In den Versen 1 und 2 des 12. Kapitels fordert Paulus die Umsetzung des Wissens aus den ersten 11 Kapiteln dazu auf. Wie tut er das? Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, das einzufordern. Gebt euch hin zum Dienst. Gebt euch hin in die Gemeinde. Sei nicht passiv. Mach mit. Bring dich ein. Jetzt geht's darum. Und in den Versen 3 bis 8 ermahnt er zum Bewusstsein der Gaben und der damit verbundenen Aufgaben. Die Zuordnung der Verantwortlichkeiten regelt Paulus später detailliert in der von Gott gegebenen Hierarchie der Dienste. Ich gehe hier allerdings nicht darauf ein, das ist ein zeitintensives Thema für sich selbst, mehrfach füllend wahrscheinlich. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit mal noch auf Vers 3 legen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus bringt hier die Gleichwertigkeit der Gemeindeglieder im Dienst für die Gemeinde zum Ausdruck. Dass bestimmte Aufgaben auf einen kleineren Personenkreis beschränkt sind, führt er an anderer Stelle aus. Hier heißt es erstmal, vor Gott seid ihr in der Verantwortung eures geistlichen Lebens und des geistlichen Lebens der Gemeinde. Da seid ihr gleich. Und er hebt hier auf als dritter Punkt jetzt, zweiter Punkt war Bewusstmachung, dritter Punkt, Bescheidenheit ab, auf Demut. Paulus mahnt zur Bescheidenheit, zur Demut. Jeder hat seine Gabe, Aufgabe gemäß des Glaubens. Er spricht hier von Maß des Glaubens, das Gott zugeteilt hat. So heißt das wörtlich hier im Text. Gott hat in seiner Heiligkeit und Souveränität jedem ein von ihm bestimmtes Maß an Glauben gegeben. Diese Formulierung ist gleich in der Übersetzung bei Luther, Elberfelder, der Menge, neuen evangelistischen Übersetzung und der Schlachterbibel. Salomo warnt uns ja auch hinsichtlich der Bescheidenheit und Demut ganz deutlich aus Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Wir wissen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten bei den Juden da sehr anfällig für waren. Und ja, in der christlichen Gemeinde hat sich sowas leider auch breit gemacht. Deswegen der Hinweis darauf. Ich möchte jetzt aus zwei weiteren Briefen zitieren, in denen Paulus zum gesitteten Umgang miteinander und den Aufgaben mahnt, wie es im weiteren Verlauf von Römer 12 heißt. Ich zitiere Epheser 4, die Verse 1 bis 4. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe tragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Kurz gefasst, seid eins. Seid eins, Anordnung. Philipper 2, Verse 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das setzt das Bewusstsein für viertens Zusammengehörigkeit voraus. In Römer 15, Vers 5 sagt Paulus, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Also ein Punkt der Zusammengehörigkeit ist die Einmütigkeit. Das Verlangen und Wollen, gemeinsam auf das eine Ziel zuzusteuern, Jesus in der Herrlichkeit zu erleben und auf dem Weg dorthin möglichst viele noch mitzunehmen. Aber Vorsicht, denk jetzt nicht, ja, du hast gut reden, geht doch gar nicht. Einmütigkeit heißt nicht einer Meinung sein. Wir dürfen uns auch mit verschiedenen Auffassungen austauschen, solange wir bereit sind, das Gemeinsame zu suchen und es umzusetzen, so wie Jesus es will. Er hat uns im Rahmen des Wortes Gottes Freiheiten gegeben, die es allerdings in der Vernunft treuen Glaubens zu nutzen gilt. Für persönliche Favoriten und Vorlieben ist nur Raum, wenn die Gerechtigkeit Gottes und seine Heiligkeit angepeilt werden, dem die Ehre gegeben werden. Ansonsten, Sprüche 19, Vers 2, da sagt Salomo zu uns dazu, ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, der tritt fehl. Zusammengehörigkeit bedeutet für Paulus auch, dass jeder auf den anderen angewiesen ist in der Gemeinde. Jeder. Auf jeden anderen. Vorhin in der Lesung zur Predigt, ich wiederhole diese beiden Verse, Römer 11, Vers 1 und 2. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Paulus sagt, Ihr braucht mich, ich brauche euch. Und die Kraft der Gemeinschaft in der Zusammengehörigkeit, die dokumentiert er auch, denke ich, in 1. Korinther 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Zusammengehörigkeit meint aber auch aufeinander warten. In dem Sinne, dass man von seiner Schwester, seinem Bruder nicht voreilig Verhaltensweisen und Taten verlangt, die ihr oder ihm noch nicht klar sind. Da wurde schon in vielen Gemeinden großer Schaden angerichtet, sind sogar auseinandergebrochen. Natürlich, wir wollen auch nicht verhehlen, es gibt Situationen, da ist Sprüche 27, Vers 5 angebracht. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Es gibt halt auch Liebe, die vermeintlich schweigt zum Guten hin, aber es ist nicht richtig. Ab und zu ist es halt auch mal dran, Tacheles zu reden. Aber man lasse sich tunlichst vom Herrn aufs Herz legen, wenn es dran ist und wie es dran ist. Eigenmächtigkeit ist da schlicht und ergreifend verwerflich. Paulus sagt auch in 1. Korinther 4, 21, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Diese Fragen setzt Paulus geschickt ein, nachdem er in diesem Kapitel des Korintherbriefes gegen Ende auf aufgeblasene Gemeindeglieder zu sprechen kommt. Und er zieht hier nicht die Keule raus, sondern er erzeugt ein Bewusstsein der Selbstprüfung. Er fragt, wie steht's da mit euch? Wir kennen das ja auch von Jesus gegenüber den Pharisäern. Die Möglichkeit zur Selbstprüfung lassen, zur Selbstbeurteilung da lassen, wie stehe ich denn da dazu? Es ist sehr souverän und es ist auch das, was Jesus möchte, auch von uns. Nicht umsonst hebt Paulus im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit und praktizierter, liebevoller Gemeinschaft auf die Geduld ab. Als fünftens. Die Lektüre von Kolosser 1, Vers 9 bis 11 stellt allerdings das Vertrauen auf Gott, den Glaubensgehorsam und die Liebe zu Jesus als unabdingbar voraus. Selbstverständlich. Vertraue auf Gott, glaube an ihn, lass dich von ihm leiten. Kolosser 1, ab Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren, in aller Geduld und Langmut mit Freuden und gestärkt werden, werdet mit aller Kraft. Oder Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Man könnte auch sagen, liebe Gemeinde, sagt er vorne her. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Lieben, Ausharren und Sanftmut. Der zweite Teil ist so allgemeingültig, jetzt gar nicht mal so sehr auf das bezogen, was er im Timotheusbrief hier vorher sagt. Ja, und wir Älteren sind auch angemahnt im Titusbrief, den älteren Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Also das zielt auch auf die Verantwortlichen oftmals ab, zielt aber auch zum Beispiel auf mich als Älteren ab, das immer wieder zu leben, vorzuleben, mit einzubringen. Der Austausch muss da sein. Da müssen wir zusammenkommen. Hebräer 10, Vers 36. wird dann aber auch richtig gesagt, Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Ich habe schon so manches Mal gesagt, wer auf viele Anfragen sofort eine Antwort hat, dem ist zu misstrauen. Erstmal sacken lassen. Wenn Kritik angebracht wird, ich muss keine Antwort haben sofort. Ich darf darüber beten und ich darf darüber nachdenken. Und wer da meint, ich müsste sofort eine Antwort haben, okay, gut, das ist dann sein Problem. In Jakobus 1, Vers 3 heißt es dann auch noch, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Glaube ist auch eine Entwicklung. Christ sein heißt jeden Morgen neu Christ werden. Also wenn ich dran denke, wie ich mich 1978 nach meiner Bekehrung verhalten habe, was da noch in meinem Leben ist und die 45 Jahre jetzt, das jährt sich so etwa um den 19. August, glaube ich. Da hat sich viel getan. Aber was sich am meisten tut, ist immer kleiner werden. Immer mehr darauf achten, was dient dem Willen Gottes, was dient der Gerechtigkeit, was dient dem, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Johannes sagt ja nicht umsonst. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der hatte genau das im Blick. Geduld in der Gemeinde heißt Voreiligkeit und vor allen Dingen Eigenmächtigkeit vermeiden. Sei es in Ideen, die man als unbedingt sofort auffassen sollte, sei es in der Erwartung, dass Gremien und Verantwortliche wie ein Getränkeautomat zu reagieren hätten, wenn oben der Euro reinkommt und man die Taste drückt, was es sein soll. Wenn man ihnen gegenüber etwas vorbringt, müssen die nicht so reagieren. Es geht auch nicht an, dass du von Neulingen hier in der Gemeinde Verhaltensweisen erwartest, die sich nun mal so gehören. Du musst auch daran denken, was ich vorhin über Prägungen gesagt habe. Insbesondere, wenn Menschen, Geschwister hierher kommen, weil sie möglicherweise in ihrem Leben, sogar in Gemeinden, traumatisiert wurden. Ich habe schon so manches gehört, auch in meiner Freiburger Zeit, was da einer Schwester passiert ist. Das war grausam. Das war richtig grausam. Sie hat ihr Herz geöffnet. Und es war richtig grausam, was mit ihr gemacht wurde. Da wären wir eigentlich auch schon bei Vers 9, dem Beginn unseres Textes. Das ist mein sechster Punkt. Die Liebe sei ohne falsch. Während Paulus in den Versen 6 bis 8 Gaben aufzählt, die man in der Gemeinde einsetzen soll, wenn man sie hat, erinnert er uns in den Versen 9 bis 18 stichworthaft an Verhaltensweisen, die seiner Meinung nach in einer Gemeinde selbstverständlich sein sollten. Und bitteschön, wenn ich von Paulus Meinung hier spreche, dann können wir in Römer 1 nachlesen, in den ersten 5 Versen, dass er dazu legitimiert ist, legitimiert war als Apostel. Aber warum setzt er hier als erstes auf die Liebe? Weil sie die Voraussetzung ist für alle folgenden Anweisungen. Ohne Liebe ist es nicht möglich, in selbstloser Zugewandtheit den Nächsten gegenüber den Dienst zu leisten, die Zuwendung zu leisten. Es geht nicht. Paulus hebt hier auf echte, ungeheuchelte Liebe ab, in der Bedeutung, dass sie keine Gegenleistung erwartet und dass sie nicht berechnend ist. Berechnet auch dahingehend innerhalb der Gemeinde. Du, ich habe da ein Anliegen. Es ist aus Liebe, dass ich dir das sage. Ich rede dann jetzt nicht weiter, sieh's mir bitte nach. Die deutlichsten Ausführungen des Apostels finden wir bekannterweise in 1. Korinther 13. Aber Paulus reißt das Thema hier in Kapitel 12 nur an, im Römerbrief. In Kapitel 13 und 14 führt er nämlich da auch noch einiges aus. Aber er sagt hier erstmal, hört mir mal zu. Selbstverständlich klagt eure Leiber dargebend zum guten Dienst, als Opfer, ganz klar, und das hat dann das und das und das zur Folge. Also, hört mir erstmal zu, ich reiße da ein paar Punkte an und nachher erkläre ich es euch noch. Tut er in Kapitel 13 und 14, aber 1. Korinther 13. Ich lese es trotzdem jetzt mal 1 bis 8 und dann Vers 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, auch sie wird weggetan werden. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Warum wird das so betont? Es ist leider so in vielen Gemeinden, die Liebe, ja, soll an vorderster Stelle sein. Da werden viele andere Dinge vernachlässigt. Aber, ich meine, es gibt ja ein Fundament, woher das Ganze, die Aufforderung mit der Liebe kommt. Nämlich Johannes 15, Verse 9 und 10. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Die Gebote kennen wir, die Verstärkung der 10 Gebote. Aber es geht halt Jesus darum, überleg erst mal, bevor du auf den anderen schaust und anderen zeigst, dass du dich selber prüfst. Als Zeugnis unseres Christseins ist Johannes 13, Vers 35 zu verstehen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und in Römer 5, Vers 5 beschreibt uns Paulus, woher diese Liebe für uns in uns kommt. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und diese Liebe ist unumkehrbar bestätigt von Paulus in Römer 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Man könnte vielleicht jetzt auch dazu sagen, oder das Verhalten Bruder X, Schwester Y. Römer 8, Vers 39. Weder Höhe noch Tiefe noch irgend anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Im Nachgang zu 1. Korinther 13 ist meines Erachtens auch noch auf 1. Korinther 8 zu schauen, wo Paulus auf die Schwächeren Rücksicht nimmt. Er bezieht es hier erstmal auf Götzenopferfleisch. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Ich erinnere wieder an Sprüche 26, Vers 12. Paulus bezieht das hier zwar aufs Essen von Götzenopferfleisch, aber kommt nicht umhin zu sagen, dass es auch eine allgemeine Gültigkeit hinsichtlich des Verhaltens untereinander in der Gemeinde zu sein scheint. Wir können voneinander nicht den gleichen Stand in Erkenntnis Glaube und Bewertung von Freiheit im Glauben erwarten. Deshalb stellt Paulus bei der Auflistung der dienstbaren Tätigkeiten die Liebe voran. Und ich erinnere nochmals daran. Er hebt darauf ab, jeder hat sein Maß des Glaubens bekommen. Es steht da, es ist unumstößlich. Jeder hat sein Maß des Glaubens bekommen. Wachstum. In welcher Zeit auch immer, das schenkt der Herr. Aber der Herr gibt den Zeitplan, nicht wir. Der Auflistung dienstbarer Tätigkeiten geht Liebe voran. Paulus ist sich jedoch gewiss, dass durch unsere Liebe zum Herrn die Anweisungen in Römer 12, 10 bis 16 für uns lebendig und lebbar werden, wie er auch in einigen weiteren Briefen zum Ausdruck bringt, zum Beispiel in Epheser 5, Vers 2. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und uns sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also diese Liebe beinhaltet auch für uns Hingabe an den Nächsten. Einmal an Gott und an den Nächsten. Und Philipper 2, Verse 1 und 2. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, irgendein Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Kolosser 3, Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Und Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Und er schreibt auch nochmal ein Kapitel weiter, 4 Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, da musste ich schon oft drüber nachdenken. Und das heißt zum Beispiel auch, gerade in unserer heutigen Zeit ist es so wichtig, nicht alles sofort an die Öffentlichkeit zu zerren. Unsere Gesellschaft tut es. Der Zeitgeist verlangt es. Die Journalie verlangt es. Müssen wir das auch tun? Jeder sagt natürlich nein, aber man erlebt es immer wieder. Warum? Wenn man durch Gesellschaft und Schule geprägt ist, das zu tun. Ich bin kein 68er. Ich bin in der Provinz groß geworden. Ich habe die 68er erst später begriffen, aber dann kam der Widerspruch. Und auch im Anfang meines Glaubenslebens in der Gemeinde, da hat mich keiner an die Hand genommen. Es wurde gelächelt, es wurde herabgeschaut. Das Schlimmste war, als mir gesagt wurde, Bruder Brodbeck, haben Sie schon die perfekte Gemeinde gefunden? Ich sage, nein, sehen Sie. Und wenn Sie sie gefunden hätten, dann käme ich und dann wäre es vorbei. Ab Vers 16 in unserem Kapitel leitet Paulus über zum Verhalten den Außenstehenden gegenüber. Denjenigen, die noch Schwierigkeiten haben mit dem Glauben oder gar nichts damit anfangen können, wer weiß. Und er spricht uns auf unsere Gesinnung an, Punkt 7, in letzter Punkt. Und er warnt uns ein weiteres Mal vor Überheblichkeit. Er rundet so noch einmal die Anforderungen an unser Verhalten in der Gemeinde ab. Im Dienst, in den Gaben, im Miteinander, eindrücklich führte uns das im Philipperbrief Kapitel 2 vor Augen. Ich habe schon mal einen Teil vorgelesen. Ihr kennt alle Vers 5. Habt die Gesinnung, diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also ringen wir doch darum. Herr Jesus, ich möchte deine Gesinnung haben. Mir kam auch beim Vorbereiten immer wieder in den Sinn, was wir in einer Online-Bibelstunde mal gehört haben, als der leitende Bruder sagte, Wenn du deine Brille aufziehst, dann lese bitte durch diese Brille nicht, was du über dich wissen willst, sondern das, was du über Jesus wissen willst. Und ich denke mal, das gilt uns allen, wenn wir das schaffen, wenn wir uns darauf konzentrieren, ergeben sich die anderen Dinge von selbst. Paulus hat es ja erlebt und deswegen befiehlt es uns hier ja auch an. Paulus fordert uns zu guter Letzt im vorliegenden Text im Vers 18 zum Frieden gegen jedermann auf. Jedermann. Auch wenn man vielleicht meinen mag, das bezieht sich auf Außenstehende. Nein, jedermann. Auch hier innerhalb der Gemeinde. Nur im friedlichen Miteinander können wir unter Einhaltung dessen, was Paulus uns hier darlegt, Gemeinde gemeinsam bauen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Keine Luxusjacht, kein Sportboot, keine Fregatte. Ein Schiff. Ja, die haben verschiedene Größen. Bei einem Schiff kann eine 360-Grad-Kehre zwischen 20 und 50 Kilometer an Strecke zurücklegen. Der Anhalteweg kann bis zu 50 Kilometer betragen. Auf Ruderbewegung reagiert sowas nun auch mal verzögert. Sind wir bereit, uns auf so ein Schiff zu begeben? Wenn du mit aufs Schiff kommst, machst du eine erlebnisreiche Reise. Und wenn du unter diesen Voraussetzungen bereit bist, an der Bibelgemeinde mitzubauen, dann wird es eine große gemeinschaftliche Freude sein. Amen.